Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meinen Freunden auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Mensch-Technik-Podcasts. Ich hatte es bei der letzten Folge, der letzten Episode ja schon angekündigt, dass ich so, ja, jetzt dieser Woche als Nachbereitung der Car HMI in Berlin nochmal so eine lose Folge von Episoden bringen werde, die sich mit Themen, die dort diskutiert wurden, auf die eine oder andere Art und Weise auseinandersetzen. Und heute soll es um das Thema In-Cabin Sensing gehen, also das Sensieren, das Wahrnehmen innerhalb der Fahrzeugkabine. Und zwar nicht durch den Menschen, sondern durch Technologie. Parallel zur CarHMI findet seit vielen Jahren immer die In-Cabin Sensing statt. Die Themen sind so verwandt miteinander, haben viel Überschneidungspunkte, dass man sich auf Seiten des Veranstalters, der Firma WeConnect, dazu entschieden hat, diese beiden Konferenzen parallel ablaufen zu lassen und auch den Wechsel zwischen den Konferenzen zuzulassen. So, Teilnehmer der einen Konferenz können auch einzelne Vorträge und Workshops der jeweils anderen Konferenz besuchen. Ein, wie ich finde, sehr schöner Ansatz, mit dem eine gewisse Flexibilität geschaffen wird und die Leute sich da noch individueller mit ihren Interessen einbringen können und ihren Interessen folgen können. Ich habe dieses Jahr im Rahmen der In-Cabin Sensing ein World Café abgehalten zum Thema Use Cases für das Thema In-Cabin Sensing. Und ja, ich war da ein bisschen überrascht, dass sie mich da eingeladen haben, dass sie mich da eingeteilt haben. Aber alles gut, alles okay, ich habe das gerne gemacht. Und vorab kurz, was ist denn eigentlich ein World Café? Also ein World Café ist eine Workshop-Form, ist ein Workshop, bei dem es mehrere Gruppen von Teilnehmern gibt. Also es ist ein Workshop, für den ich eine gewisse Anzahl an Menschen brauche. Ein World Café lässt sich mit 3 Leuten, 4 Leuten, 5 Leuten nicht oder nur sehr schlecht durchführen. So ab 20 wird die Sache ganz interessant. Jetzt waren auf dieser Konferenz dort 150, 200 Leute, also eine mehr als ausreichende Anzahl von Teilnehmern. Und die Teilnehmer werden in gleich große Gruppen eingeteilt und pro Gruppe gibt es ein Thema, was diskutiert wird. Es gibt eine Frage, die gestellt wird, ein inhaltliches Thema. Und dann gibt es so eine Art Brainstorming. Der Moderator nimmt die Themen auf, legt es auf irgendeine Art und Weise nieder, zum Beispiel eben an einer Pinnwand mit Kärtchen, mit Post-its, die da entsprechend verwendet werden. Und nach einer bestimmten Zeit, im Falle von WeConnect sind es 25 Minuten, findet ein Wechsel statt. Das heißt, jede der Gruppen geht weiter an die Pinnwand, die vorher eine andere Gruppe bearbeitet hat. Also wenn ich jetzt 5 Themen habe und 5 Gruppen habe, dann geht Gruppe 1 von Pinnwand 1 zu Pinnwand 2 und Gruppe von Gruppe 2 an Pinnwand 3 und so weiter. Also da findet so eine Rotation statt. Und auf Basis der Ergebnisse der jeweils ersten Gruppe wird das entsprechende Thema weiter diskutiert, vertieft, modifiziert, verändert, wie auch immer sich die Dynamik da ergibt innerhalb von den World Cafés. Und der Moderator bleibt jeweils an seiner Wand, bleibt jeweils an seiner Pinnwand, der sieht also die Gruppen dann an sich vorbeiziehen. Und auf die Art und Weise erhält man eine sehr hohe Wissensmenge. und kann auch sehr, sehr intensive Diskussionen triggern. Also, das zum Thema, was ist ein World Café? Und heute drei Themen. Was ist überhaupt In-Cabin Sensing? Ein paar Worte dazu. Dann drei Use Cases und drei offene Punkte. Also die drei Punkte heute. Was ist In-Cabin Sensing? Was sind drei Use Cases oder Gruppen von Use Cases, die ich mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen dort diskutiert habe? Und was sind drei offene Punkte, die noch so ein bisschen dem Thema In-Cabin Sensing im Weg stehen? Also die Frage, was ist In-Cabin Sensing? Das ist eine, ja, eine Regenschirm, eine Schirmbezeichnung, eine Überbezeichnung für Technologien und Systeme, die den Fahrzeuginnenraum und die Insassen in dem Fahrzeug erfassen, analysieren, interpretieren. Ziel ist es, Fahrerlebnis sicherer, komfortabler, personalisierter zu gestalten. Und dabei kommen diverse Sensoren zum Einsatz, wie Kameras, Mikrofone, Infrarotscanner, Radarsysteme und hintendran zunehmend KI-basierte Analyseverfahren. Zentrale Funktionen, wie es gibt, Insassenerkennung, wer sitzt wo. Ja, also normalerweise sitzt jemand hinterm Lenkrad, habe ich aber dann auf dem Beifahrersitz ja, eine Kiste Bier stehen oder sitzt da ein Kind oder ein Tier. Sitzen hinten zwei oder drei Kinder. Also diese ganzen Themen, wer sitzt wo, wer ist da eigentlich in dem Fahrzeug drin? Monitoring des Fahrerzustandes. Wie müde ist ein Fahrer oder eine Fahrerin? Ja, wie stark ist er oder sie abgelenkt? Hat er oder sie vielleicht Drogen oder Alkohol zu sich genommen? Ist er oder sie vielleicht unter Stress? Also diese Zustände, die Fahrerzustände werden erfasst. Dann das ganze Thema Physiodaten, Vitalzeichenerfassung, Herz, Atemfrequenz. Sicher das Thema medizinische Anwendung. Wir haben zunehmend alternde Gesellschaften, wo dann auch häufig mal Probleme oder zunehmend häufig Probleme hinterm Lenkrad auftauchen, medizinischer Art. Ja, da kann man dann halt entsprechend mit In-Cabin Sensing zumindest mal erstmal erfassen, dass da ein Problem sein könnte. Das Thema Gesten- und Blickerkennung, Interaktion mit dem Fahrzeug durch nonverbale Kommunikation, ja, also jetzt so nicht spreche oder nicht drücke, sondern Faurecia hat so ein, oder Forvia, wie sie jetzt heißen, hat auf der vorletzten CES ein HMI-Konzept gezeigt. Da schaue ich auf ein bestimmtes Display und klicke dann auf einen Lenkradbutton und dann tut sich da entsprechend was. Ja, ich schaue zum Beispiel auf den Sender, den Radiosender, den ich höre, klicke drauf, wird ein anderer Sender gespielt. Belegungserkennung, ja, für die Airbag-Steuerung hatten wir schon gehabt mit Insassenerkennung. Ja, wer sitzt wo im Fahrzeug? Das Thema Personalisierung, Sitz, Klima, Musik, Lichtanpassung, je nach erkannter Person, die einsteigt. Und dann das ganze Thema Sicherheits- und Notfallfunktion. Ja, automatische Notrufe, wenn zum Beispiel der Fahrer gar nicht mehr reagiert, wenn da keine Herzfrequenz mehr festgestellt wird. Und ja, also In-Cabin Sensing ist insbesondere bei automatisierten Fahrten, trägt es zur Sicherheit bei, trägt aber auch zur User Experience bei. Und ganz klare Sache, gehe ich auch nochmal darauf ein. Es gibt gesetzliche Vorgaben, zum Beispiel EU-Vorschriften zur Müdigkeitserkennung in Fahrzeugen. Dazu kommt, dass In-Cabin Sensing die Basis darstellen kann, um im Fahrzeuginnenraum User Experiences zu schaffen, die dann zur Differenzierung im Premium-Segment beitragen, die den Wert von softwaredefinierten Fahrzeugen nochmal erhöhen. Also der gesamte Bereich spielt da mit rein. Gesetzliche Vorgaben. Von der Empfehlung zur Pflicht, wie bei allen rechtlichen Themen übrigens, ohne Gewähr. Ich bin kein Rechtsanwalt. Also wenn ihr hier rechtliche Informationen mitnehmt, checkt die bitte nochmal. Stimmt das eigentlich, was der Dr. Peter da in seinem Podcast erzählt hat? Die EU hat mit der GSR, der General Safety Regulation, neue Sicherheitsanforderungen für Fahrzeuge definiert, die jetzt seit 3 Jahren ungefähr Schritt für Schritt in Kraft treten. Und dadurch werden bestimmte Fahrer, Fahrerinnen Überwachungssysteme verpflichtend sein. Also eine Driver Drowsiness Detection, Also erkennen, ob der Fahrer müde ist oder nicht, ist seit 22 Pflicht für neue Fahrzeuge. Ja, zum Beispiel Messgrößen wie Lenkmuster oder Blickverhalten können damit eingehen. In einem Jahr, im Juli 26, direkte Fahrerüberwachung, Kameras, Blickrichtung, Augenöffnungsgrad, Kopfhaltung. Das sind Themen, die kommen werden. In den USA gibt es entsprechend parallele Entwicklungen. Die NHTSA, die National Highway Traffic Safety Administration, macht es entsprechend im Rahmen ihrer Advanced Driver Assistance Systems, ihrer Fahrerassistenzsystemaktivitäten, auch solche Sachen wie Kinderrückhaltesysteme. Überall da spielt Innenraumüberwachung eine Rolle. Und China als weiterer großer Automobilmarkt geht in vielen Bereichen noch weiter. Kamera-Vitalparameter sind dort teilweise schon Standard. Also, wir können mit In-Cabin-Sensing einen Beitrag zur Unfallvermeidung leisten, zur Sicherheit leisten. Ja, ein großer Teil schwerer Unfälle geht auf Ablenkung oder Ermüdung zurück. Man geht davon aus, es sind so irgendwas zwischen 25% und 50%. Hier kann man frühzeitig eingreifen, Warnungen geben, dann eventuell auch die Fahrerassistenzen anschalten, schärfen oder einen Notfallstopp einführen, wenn ein Fahrer, eine Fahrerin nicht mehr in der Lage ist, der Fahraufgabe ausreichend nachzukommen. Dann das Thema Kinderrücklasserkennung. Ja, habe ich mein Kind, habe ich mein Haustier im Fahrzeug vergessen? Da gibt es gesetzliche Initiativen, genau das eben zu erkennen und dann entsprechend den Fahrer, die Fahrerin zu informieren, ey, du hast deinen Hund im Auto hinten drin gelassen, das wird jetzt richtig warm da drin, hol den mal lieber raus aus dem Fahrzeug. In-Cabin Sensing spielt eine entscheidende Rolle im Bereich automatisiertes Fahren, Level 2, 2 plus, Level 3. Ganz klare Anforderung, wer ist hier eigentlich verantwortlich, wer macht gerade was? Und da kann In-Cabin Sensing die nötigen Kontextinformationen liefern. Zum Beispiel, ist der Fahrer überhaupt bereit zu übernehmen? Ist Fahrer oder Fahrerin aufmerksam genug? Wo schaut er oder sie hin? Oder ganz extremer Fall, wir haben alle die Geschichten irgendwo mal gelesen und gehört, dass Fahrer von Level-2-Fahrzeugen dann irgendwo mal auf dem Beifahrersitz oder auf dem Rücksitz saßen und sich haben fahren lassen. Da ist die Frage, ist denn überhaupt jemand auf dem Fahrersitz? Ja, also das ist eine Frage, wenn wir dann von höheren Automatisierungsleveln zurückfallen wollen auf manuelle Fahrlevel, dann ist es entscheidend zu wissen, in welchem Zustand ist Fahrer oder Fahrerin und ist überhaupt jemand da. Gut, und dann die Themen Komfort, UX, User Experience, Differenzierung. Wer steigt ein? Wie fühlt sich diese Person? Welche Ansprüche hat sie? Ja, da kann man dann zum Beispiel das HMI einstellen, Lichtstimmung, Musik, Sitzeinstellung dynamisch entsprechend anpassen, um auf der einen Seite Sicherheit zu schaffen, auf der anderen Seite aber auch ein neues Komforterlebnis zu schaffen. Gut, also soweit. Was ist denn in Cabin Sensing? Was sind dann so die Use Cases? Was kommt denn da? Was spielt denn da so mit rein? Was sind die Sachen? Und jetzt kommen wir zu den Use Cases. Use Cases. Habe ich eben schon gesagt, Use Cases, Sicherheit, Komfort, Personalisierung. Das sind die drei Gruppen, die wir im Rahmen des World Cafés in Berlin identifiziert haben und durch die ich mal so diagonal durchstreifen möchte. Thema Sicherheit. Es ist mehr als ein UX-Feature. Ja, also Verhaltensmuster zu erkennen, physiologische Zustände, auch Aufmerksamkeitslevel, Wachheitslevel von Fahrer oder Fahrerin entsprechend zu erkennen. Und daraus können dann vorausschauende Anpassungen von Sicherheits-, Komfort-, Assistenzsystemen erfolgen. Auch sowas wie Notfallstopp, bevor eine gefährliche Situation entsteht. Also die ganzen Themen Müdigkeit, Ablenkung, Überlastung, Überforderung lassen sich in Echtzeit identifizieren und soweit möglich kompensieren. Und wir schaffen damit ein entsprechendes Spannungsfeld zwischen KI auf der einen Seite, funktionaler Sicherheit auf der anderen Seite. In-Cabin-Sensing müssen zuverlässig und müssen nachvollziehbar reagieren, um Vertrauen zu schaffen und entsprechend auch die Anforderungen an die Sicherheitsrelevanz zu erfüllen. Das ist auf der einen Seite ist es einfach das Thema Vertrauen, Markenbildung. Auf der anderen Seite haben wir aber halt eben gesetzliche Standards, die erfüllt werden müssen. Ganz klarer Grundsatz, das Fahrzeug unterstützt den Menschen, es kontrolliert ihn nicht. Und das Ziel ist es, einen klaren Fokus beim Fahren zu ermöglichen. Also nicht durch Überwachung, sondern durch gezielte adaptive Unterstützung. In-Cabin-Sensing wird zur Brücke, ja, zu einem Brückenbauer zwischen Mensch und Maschine, zwischen Fahrer und Fahrzeug, mit Sicherheit als Kernaufgabe. Also das war der erste Use Case, das Thema Sicherheit. Das ist immer so ein bisschen dröge, so ein bisschen trocken, so ein bisschen mit dem erhobenen Zeigefinger. Aber Autofahren ist gefährlich. Wir haben immer noch pro Jahr eine gute Million Menschen, die im Straßenverkehr sterben. Und das sind 1 Million zu viel. Von daher kann ich bei solchen Themen nicht um das Thema Sicherheit drumherum kommen. Zweite, ist etwas angenehmer, ist das Thema Komfort. Und dabei geht es jetzt nicht mehr nur um, sagen wir mal, rein physischen Komfort, so wie Sitzqualität oder Haptik oder komfortable Lenkradposition, angenehme Temperatur, Geräuschdämmung, das sind so die Klassiker des Komforts, sondern moderner Komfort schließt auch ein psychisches und ein soziales Wohlbefinden mit ein. Ist also stark erweitert zum klassischen Komfortbegriff. Ja, da gehen solche Sachen ein wie Sicherheit, Geborgenheit, Kontrolle, Zugehörigkeit. Und auch da sehe ich Optionen, um In-Cabin-Sensing entsprechend einzusetzen. Durch die Erfassung von Stimmungen, kognitiven Zuständen, Überlastungen, Unterlastungen, ja, also ist jemand gelangweilt im Auto, ist jemand überfordert im Fahrzeug, beides Zustände, die sehr schnell auch nacheinander eintreten können. Da haben wir ein Thema und die ganzen physiologischen Signale. Da kann das Fahrzeug erkennen, ist ein Mensch in einem Wohlfühlkorridor oder ist er gestresst, überfordert, gelangweilt, übermüdet. Und da kann dann ein System auf Basis der Daten des In-Cabin-Sensing proaktiv eingreifen, das individuelle Wohlfühlklima herstellen, also Klima jetzt nicht nur in puncto Klimaanlage, sondern im gesamten Komfortbereich den Wohlfühlkorridor wiederherstellen und stabilisieren, also Licht, Musik, Sitzhaltung, vielleicht auch ein paar subtile Hinweise zur Interaktion. Also da lässt sich das eine oder andere im Bereich der User Experience sicher realisieren. Wir sind als Menschen alle unterschiedlich und wir reagieren alle anders auf bestimmte Signale und auf bestimmte Zustände. Und damit ist das Thema Komfort und der Wohlfühlkorridor eine sehr, sehr subjektive Angelegenheit. Und mit In-Cabin-Sensing und entsprechenden Algorithmen dahinter können wir diesen Wohlfühlbereich für jeden Einzelnen erkennen und dafür sorgen, dass der halt, soweit es irgend geht, eingehalten wird. Also Mensch, nicht nur als Fahrer oder Passagier, sondern als emotionales, als soziales Thema. Und wir werden immer wieder Situationen haben, wo sich Komfort und Sicherheit widersprechen, wo sie in unterschiedliche Richtungen laufen. Unser System erkennt Müdigkeit, die Sicherheit erfordert sofort eine Warnung. Im Komfortbereich würde man eher sagen, macht es mal lieber dezent, dass der Fahrer sich nicht so unwohl fühlt dabei. Ja, und da kann man dann mit entsprechenden Algorithmen auch wiederum den Widerspruch intelligent auflösen, um eine Balance zu schaffen. Ja, Information, Intervention, Empathie, das sind so die Parameter, in denen man dann halt auf Basis der Daten aus der Fahrzeugkabine eine Balance schaffen kann. Und zum Schluss nochmal das Thema personalisiertes Infotainment. Abhängig von wer sitzt im Fahrzeug, in welchem Zustand ist er oder sie, in welcher Stimmung ist er oder sie. Ja, also dass man dann Inhalte, Darstellungsformen entsprechend anpassen kann. Eben an Stimmung, an Aufmerksamkeit, an Nutzungskontexte, dass man da entsprechend ein Gesamterlebnis schafft. Also zusammengefasst, in Cabin Sensen transformiert Komfort von einer Ausstattungsvariante zu einer, ja, ich möchte fast schon sagen, Beziehung oder einer engen Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug. Dritte Thema, es geht auch in eine ähnliche Richtung, das Thema Personalisierung. Ganzen Use Cases, die sich darum drehen, hat natürlich mit Sicherheit zu tun, hat natürlich mit Komfort zu tun. Fahrzeuge waren über lange Jahre hinweg, über viele Jahre, den größten Teil der Zeit, wo es Autos für Privatnutzer gibt, fast schon so as is. Ja, die sind halt, wie sie sind. Und da kann ich als einzelner Nutzer immer noch die Sitze einstellen, den Spiegel einstellen und das Lenkrad einstellen. Und dann ist dann eigentlich auch schon fast vorbei. Seit neuestem mit den softwarebasierten Fahrzeugen, mit den hohen Softwarefunktionen und eben auch mit den In-Cabin-Sensen-Themen, erkennen Fahrzeuge, wer wir sind, was wir wollen, in welchem Zustand wir sind und können damit ein gewisses Verstehen und ein gewisses Begleiten erzeugen. Also so eine präzise, kontextabhängige Anpassung des Fahrzeugs an individuelle Nutzer und Nutzerinnen oder halt eben auch etwas grober gefasst an einzelne Nutzergruppen. Also Fragen wie: Wie alt ist jemand, der einsteigt? Wie groß ist er oder sie? Wie erfahren ist er oder sie? In welcher körperlichen Verfassung? Und auf dieser Basis kann das Fahrzeug dann entsprechend sich konfigurieren von der Klimaanlage über die Projektion des Head-Up-Displays. Es gibt da für viele Technologien die Augmented Reality Head-Up-Displays. Sogenannte Eyebox, also ein Bereich, in dem das Auge sich aufhalten sollte, um eine optimale Anzeige zu erhalten, um halt diese Augmented Reality-Komponenten möglichst passgenau auf die Umwelt zu legen, um sie da drüber zu legen. Und ja, dazu ist die Position des Auges entscheidend und die ist sehr individuell. Da kann man sich ja auch entsprechend dann mit In-Cabin Sensen eine Anpassung schaffen. Und damit dann noch zusammenhängen, die gesamte Ergonomie des Innenraums, ja, die klassische Ergonomie, Sitzhöhe, Lenkradposition, Gurthöhe, das kann entsprechend dann automatisch auf Basis von In-Cabin Sensen-Daten nachgestellt werden, sodass jeder Insasse, jeder Fahrer, jede Fahrerin, jeder Passagier bestmöglich unterstützt wird, ohne dass ich da jetzt anfange, ewig nachzujustieren. In-Cabin Sensen verwandelt den Fahrzeug in einen intelligenten, empathischen nicht, aber vielleicht empfindenden, nachjustierenden, einen intelligenten, nachjustierenden Raum. Ja, er erkennt, wer da ist, was dieser Mensch braucht und das kann dann entsprechend auch zu sowohl steigender Sicherheit als auch steigendem Komfort führen, weil eine entsprechende Personalisierung stattfindet. Kommen wir zu den offenen Punkten. Ja, es sind drei Stück, die wir im Rahmen des World Cafés identifiziert haben. Das Vertrauen und Datensicherheit. Das sind Standards und standardisierte Interfaces. Und es sind die Kosten. Fangen wir an mit Vertrauen und Datensicherheit. Auf der einen Seite, wie üblich bei Themen, die viele Daten oder bei Technologien, die viele Daten einsammeln und dann auch durch KI-Algorithmen bearbeiten lassen, verspricht In-Cabin Sensen mehr Sicherheit, mehr Komfort, mehr Personalisierung. Aber es ist immer die Frage, was passiert denn mit den Daten? Ja, werden die auch woanders verwendet? Werden die anonymisiert woanders verwendet? Werden die nicht anonymisiert woanders verwendet? Kann man unter Umständen auf einzelne Nutzer und auf einzelne Use Cases das zurückverfolgen? Entscheidend, wenn es ums Thema Datenschutz geht. Entscheidend, wenn es um das Vertrauen der Nutzer geht, weil wir haben die Kameras in Autos, wir haben die Sensoren im Autos, wir haben Mikrofone im Autos. Dahinter sitzen KI-gestützte Analyseverfahren, ja, die dann wirklich auch tief in das Thema Emotionen, in das Thema Physiologie, in das Thema Psychologie reingehen. Hochsensible Themen, die auch in den Kern der Privatsphäre eingreifen. Und von daher haben wir diese auch in den gesellschaftlichen, in den ethischen Bereich reingehende Frage, was machen wir denn eigentlich? Und wie können wir denn entsprechend auf der einen Seite die Versprechungen, die die Technologie hat, realisieren, ohne dass wir da allzu viel Daten freigeben und allzu viel Misstrauen erzeugen. Ich sage bewusst allzu viel, weil ohne wird es aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig. Was brauchen wir? Transparenz. Ja, Nutzer, Nutzerinnen müssen wissen, welche Daten erfasst werden, wozu sie dienen, wie sie verarbeitet werden. Was passiert kurzfristig nach der Fahrt, langfristig nach der Fahrt damit? Nutzer und Nutzerinnen brauchen Datensouveränität, Kontrolle über die eigenen Daten, Datensparsamkeit, ja, wenn es irgend möglich ist, Dinge im Fahrzeug verarbeiten und nicht in irgendwelche zentralen Server übertragen. Nicht alles in der Cloud, in der Anonymen verschwinden zu lassen, sondern halt das sogenannte Edge Processing oder Edge Computing durchzuführen, also am Rand des Netzes, dort wo das Fahrzeug sitzt, die Verarbeitung durchzuführen. Zweckbindung, Sicherheit, Zugriff von außen limitieren und das Ganze dann so gestalten, dass dass ein Vertrauen entsteht, dass eine vertrauensvolle Gestaltung stattfindet. Ja, Sensoren müssen als Hilfsmittel verstanden werden, nicht als Kontroll- oder Überwachungsinstrumente. Und Vertrauen entsteht eben nicht dadurch, dass wir Dinge verstecken, verschleiern, sondern durch eine offene Kommunikation und am Ende dann auch durch einen echten Mehrwert, den In-Cabin Sensing liefert. Also, zusammengefasst, der Deal muss stimmen. Ja, Nutzer und Nutzerinnen müssen den Eindruck gewinnen, das Fahrzeug ist auf meiner Seite, es macht es alles für mich, ich werde hier nicht kontrolliert, sondern ich werde unterstützt, ich werde beschützt, ich werde nicht beobachtet, ich bin jetzt hier kein Objekt oder Subjekt auf einem Präsentierteller. Es geht im Endeffekt um einen, ich möchte es mal unsichtbaren Vertrag nennen, zwischen Mensch und Maschine, zwischen Anbieter und Konsument, der auf Vertrauen, Verantwortung und Integrität basiert. Und das ist ein riesiges, schweres Thema, gerade das Thema Integrität. Vertrauen, ich weiß nicht, wie viel Vertrauen wir noch in Firmen wie Meta haben können, wie Amazon mit seiner Alexa haben können. Da kommt doch durch Whistleblower das ein oder andere ans Tageslicht, was wir eigentlich nicht haben wollten. Da sehe ich ein riesigen Aufwand auf uns zukommen und vielfach wird es darauf hinauslaufen, dass wir bereit sind, ein Stück unserer Privatsphäre nach draußen zu geben, um damit individualisierte, personalisierte Komfortfunktionen zu haben, wir kaufen uns eine positive User Experience damit ein, dass wir uns ein Stück weit anonymen Instanzen gegenüber nackig machen. Das zweite große Problemthema, welches man nennen, was wir diskutiert haben, war das Thema Standards oder standardisierte Interfaces. Jetzt hier nicht das Human-Machine-Interface, sondern generell Interfaces, technologische Interfaces. Es war die klare Erkenntnis, wir brauchen Standards. Ja, und Standards werden immer so ein bisschen gesehen als, dann schränke ich ja meine Innovationskraft ein und dann kann ich Dinge nicht mehr so machen. Für mich immer das beste Gegenbeispiel ist es, das Internetprotokoll ist ein Standard, ein weltweiter Standard, der sehr, sehr früh schon eingeführt wurde. Hätten wir den nicht, dann hätten wir ein Android-eigenes Internet, ein Windows-eigenes Internet, ein Apple-eigenes Internet, vielleicht sogar bis auf die Gerätehersteller runter. Ja, dann hätten wir lauter verschiedene Internets, die alle nicht so richtig miteinander reden. So eine Silo-Bildung würde sich herausbilden und diese Stärke der Services, die wir im Internet haben und die wir täglich nutzen und teilweise so selbstverständlich geworden sind, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen, die ist nur dadurch möglich, dass wir einen Standard haben, nämlich das Internetprotokoll. Ja, und das führt dann halt eben dazu, dass dann echter Mehrwert geschaffen werden kann. Weitere Themen, Sicherheit, Zulassung, ja, also die General Safety Regulation der EU verlangt nach standardisierten Nachweisen. Da ist es auch schon angelegt. Ganz klares Thema Interoperabilität. Ich kriege innerhalb der Fahrzeuge den echten Mehrwert nur dadurch hergestellt, dass verschiedenste Systeme, verschiedenste Sensoren, zentrale Steuergeräte, Computer miteinander reden und miteinander arbeiten. Und da brauche ich dann innerhalb des Fahrzeugs die Interoperabilität, aber auch zwischen einzelnen Fahrzeugen, dass ich da entsprechend standardisierte Schnittstellen, APIs, Datenformate, Kommunikationsprotokolle definiere, damit das eben als Gesamtsystem funktioniert und seinen echten Wert dann auch entwickeln kann. Standards führen zur Skalierbarkeit. Ich kann Dinge leichter recyceln innerhalb der Fahrzeuge und kann sie dann entsprechend besser wiederverwerten. Und zum dritten, letzten Thema, was wir diskutiert haben, wo haben wir beim Bereich In-Cabin-Sensing Probleme? Ganz schlicht und ergreifend das Thema Kosten. Kostet alles Geld. Ja, es ist immer ein Problem, wenn ich Innovationen habe. Es ist mit Kosten verbunden und am Ende stellt sich die Frage, wie viel In-Cabin-Sensing ist eigentlich sinnvoll, was darf es eigentlich kosten? Ja, ich habe also Hardwarekosten, Sensoren, Rechenleistung, Integration. Ja, was kostet eine Kamera, was kosten Radar, eine Infrarotsensorik, die Mikrofone, dann dazu zunehmend spezialisierte Chips für die KI-gestützte Echtzeitanalyse. Gerade dann, wenn ich es eben halt als Edge Computing ausführen möchte, also nicht auf die Cloud zurückgreife, brauche ich KI-Chips im Fahrzeug. Die sind im Moment noch nicht richtig billig. Ja, dann muss das alles im Idealfall auch Automotive Grade sein. Das heißt, es muss also Temperaturen und Feuchtigkeiten in einem relativ großen Rahmen aushalten. Auch Erschütterungen, Vibrationen, so Autos fahren, die fahren nochmal durch ein Schlagloch. Das sind alle Sachen, die da entsprechend den Preis nochmal nach oben treiben. Gleiche gilt für das Thema Software. Die Entwicklung der intelligenten Funktionen, auch das Trainieren der KI-Algorithmen, wenn ich sie mit drinne habe. Das sind alles Dinge, die Zeit kosten, die Geld kosten, die Aufwand kosten. Am Ende muss ich das Ganze auch noch validieren nach entsprechenden Vorgaben, wie zum Beispiel ISO 26262. Ja, auch die Datenschutzvorgaben. Da kommt immer jemand an und möchte gerne, dass ich nachweise, dass das ganze Thema sauber läuft. Das kann dann halt eben auch mal die Kosten nach oben treiben. Und dann am Ende halt eben einfach die Update-Fähigkeit, der Betrieb des Ganzen. Software ist nie fertig. Das ist seit 25 Jahren eine Erkenntnis. Oder die Erkenntnis ist vor 25 Jahren gewachsen und hat sich bis heute eigentlich nicht wirklich verändert. Gibt immer noch mal ein Update. Man kann da immer noch mal was verfeinern. Wie kriege ich das hin? Ja, auch das wiederum hat zur Folge, dass ich teilweise neu validieren muss, dass ich neu mir neu die Zertifizierung holen muss, auch von den entsprechenden Stellen, wenn ich da Software-Updates drauf mache. Also das kostet alles entsprechend auch nochmal etwas obendrauf. Zusammengefasst, In-Cabin Sensing ist kein Low-Cost-Feature und wird es auch nicht werden. Dafür ist das ganze Thema ja zu komplex, zu frisch, zu neu. Wir haben es hier mit einem komplexen, softwarezentrierten Ökosystem zu tun. Wir haben es hier mit teuren Sensoren zu tun. Wir müssen das ganze Thema ganzheitlich andenken, also in Plattformen, in Datenstrategien, in Kundennutzen, in Vertrauen. Also jetzt möglichst billig machen, ist nicht der Weg, der uns da ins Ziel führen wird. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Ich habe mich mit dem World Café auseinandergesetzt, das ich auf der In-Cabin Sensing gehalten habe zum Thema Use Cases von In-Cabin Sensing. Ich habe erst erklärt, was ist es eigentlich, worum geht es bei der Thematik. Dann habe ich drei Use Cases identifiziert oder drei Gruppen von Use Cases, Komfort, Sicherheit und Personalisierung, die nicht ganz unabhängig voneinander sind. Und dann drei offene Punkte, Datensicherheits, Standards und die damit verbundenen Kosten. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-röske.com, Röske mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.